Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 31. Dezember 1992.
Ein neues Jahr. Ein Jahr, wie jedes andere war? Nein, das darf nicht sein. Damit aus Not und Qual die neue Welt entsteht, schlag zu, Prolet und Proletin. Proletin steht hier aber nicht. In beiden Teilen des Infos werden wir uns heute mit einigen Bestandteilen dieser scheiß Wirklichkeit beschäftigen. Im ersten Teil etwas bundesdeutsche Wirklichkeit zum Besten bringen und auch etwas pessimistischer gefärbt, mit nur wenigen kleinen Lichtblicken, vom Asylschnellverfahren über die Sofortprogramme der baden-württembergischen Landesregierung zur Erhaltung ihrer Sicherheit und des Grundgesetzes, wie sie behaupten, über die Angriffe gegen jüdische Friedhöfe.
Und die zunehmenden Attacken auf behinderte Menschen im Land.
Bis zu einem kleinen Lichtblick auf ein Kirchenasyl in Heidelberg.
Und zu Europa, was sich getan hat im letzten Jahr hier im Land und auch hier in der Stadt.
All dieses aber findet die linken Strukturen in deutlicher Unordnung vor und ist auch kein Anlass, mit Zuversicht in die nächste Schaffensperiode zu blicken. Dann ein Blickchen auf die internationale Dimension von Befreiungsversuchen und Gegenangriffen der großen Imperialisten aller Orden.
Zum Beispiel ein Blick in einen Entwicklungsprozess in El Salvador.
Und ein Blick auf die Widerstandskräfte der kubanischen Insel. All dies wird uns also in der nächsten Stunde beschäftigen und wird uns auch noch in der Wiederholung beschäftigen. Morgen, ausnahmsweise um 12.30 Uhr, sind wir so dann also zu hören. Also denn losgelegt mit dem, was wir nicht lassen können.
Ja, und noch, ihr könnt natürlich auch anrufen, wie immer, unter der Nummer 31028 hier im Studio, wenn ihr irgendwas zu sagen, zu fragen oder zu geben habt. Wir fangen jetzt an mit einem kurzen Beitrag von den Initiativen des Greta Ost. Das ist ganz hier in der Nähe im Stadtteil Grün auf dem Greta-Gelände zu den Maßnahmen am Lagerhaus. Dazu liegt ein Flugi vom 28.12. vor, in dem eine obskure Machenschaft der Stadt zum Jahresende angeprangert wird. Und zwar verlangt die Stadt bzw. das Bauordnungsamt mit einer Baueinstellungsverfügung vom 15.12. die Einstellung von Sanierungsarbeiten am Mehrzweckraum im südlichen Teil des Lagerhauses auf dem Areal Greta Ost. Bei Zuwiderhandlung wird eine Ordnungsstrafe bis zu 100.000 Mark angedroht, sowie die Versiegelung der Baustelle und die Beschlagnahme von Werkzeug und Baumaterial. Die beanstandeten Arbeiten sind Teil der dringenden Sanierungsmaßnahmen im Lagerhaus, die die Gesundheitsgefährdung der Nutzerinnen und AnwohnerInnen durch schadstoffhaltige Stäube beenden sollen. Nun begründet die Stadt die Baueinstellung mit genehmigungspflichtigen Nutzungsänderungen. Genutzt werden sollen die Räume jedoch nach wie vor als Gruppenräume, zum Beispiel von Frauenprojekten. Die Greta-Ost-Initiativen schreiben dazu, die Sofortmaßnahmen im Lagerhaus sind notwendig, um die Räume wieder uneingeschränkt und gefahrlos nutzen zu können. Es ist unvermeidbar, während der Sanierungsmaßnahmen teilweise die Nutzungen zu unterbrechen und auszulagern. Das mag der Stadtverwaltung gelegen kommen. Die Altlastensanierung als Hebel, um Raum für Raum die weitere Nutzung zu unterbinden. Jetzt beim Mehrzweckraum, dann beim Obergeschoss Nord und so weiter. Nein, die zügige Altlastensanierung ist Grundvoraussetzung für den Ausbau und die Nutzung des Areals Greta Ost. Sie wird deshalb konsequent angeprangert und durchgeführt.
Ein neues Jahr, ein Jahr wie jedes andere war? Nein, Das darf nicht sein, damit aus Not und Qual die neue Welt entsteht, schlag zu, Prolet. Kein Rückblick an dieser Stelle, das wäre zu anstrengend und zu leicht zugleich. Anstrengend einfach daher, weil niemand sich Daten, Fakten und Abläufe in diesem Jahr merken kann oder will. Schon weniger als der Zeitraum eines Jahres würde ausreichen, um hinter tausend Ereignissen immer größere Zusammenhänge darstellen zu müssen. Und dann säßen wir wirklich noch ein ganzes weiteres Jahr hier, um nur zu berichten, zu sortieren und zu selektieren. Aber es wäre auch zu leicht, so ein Rückblick. Denn es ist doch nicht die Erinnerung an das eigene Verhältnis zu der ganzen Scheiße, die so ein Rückblick beinhalten müsste. Es ist viel zu oft nur ein Blick über die Mühen der alltäglichen Bewältigung hinweg. Ein Blick, der eher erleichtert als die Suche nach dem eigenen Eingriff ins Geschehen. Wenn am 24. Dezember ein Ehepaar aus Rumänien mit freundlichen Grüßen den Bescheid ihrer Ablehnung als anzuerkennende Flüchtlinge kriegen, so ist das im Rückblick nur ein kleines Stück von Schweinerei mehr. Für das davon betroffene Ehepaar ist es total und konkret. Es ist der nette Gruß zu Weihnachten und die ihnen unverständliche Ankündigung, denn Deutsch sprechen sie nicht und deutsche Bürokratensprache zu lesen, ist noch eine Ecke witzloser. Es ist die Ankündigung für sie also innerhalb von 7 Tagen, genau also bis zum 31. Dezember, entweder Klage beim Verwaltungsgericht in Freiburg, Dreisamstraße, einzulegen oder das schöne Land Bundesrepublik Deutschland zu verlassen. Denn sonst kommt die Abschiebepolizei und führt den Verwaltungsvorgang radikal bis zur Grenze und bis zum Ende durch. Dies nur ein Beispiel für einen konkreten Rückblick, ein Beispiel für einen einzigen Blick zurück. Der Postbote kommt am 24. Dezember, wie gesagt, mit freundlichen Grüßen zu Weihnachten. Der 25. ist ebenso wenig ein Bürotag wie der 26. oder auch in diesem Jahr jedenfalls der 27. Dezember. Damit waren also erst einmal kostbare 3 der 7 Tage verstrichen. Immerhin reichte dem rumänischen Ehepaar diese Zeit, um mit Hilfe von anderen Flüchtlingen zu entziffern, was ihnen da ins Haus, besser in die Baracke, geflattert ist. Andere hatten nämlich gesehen, da kommt ein blaugrauer Umschlag und alarmierten eine Unterstützungsgruppe, die zufällig auch über die Weihnachtstage erreichbar war. Der 28. Dezember brachte dann Klarheit, dass die meisten Anwälte während der erforderlichen Zeit nicht in Freiburg erreichbar sind, und er brachte auch die Klarheit, dass ohne Dolmetscher nichts zu machen ist. Und er brachte auch die Information, dass auch das Verwaltungsgericht nur spärlich besetzt ist bis zum 31. Dezember und am letzten Tag im Jahr auch noch um 12 Uhr dicht macht. Der 28. Dezember brachte auch die Klarheit, dass Anwälte Geld kosten, und für offensichtlich unbegründete Anträge im neuen Schnellverfahren gibt es nur 70 Mark Taschengeld auf die Hand, in der Regel. Außerdem muss nicht nur Klage eingereicht werden in 7 Tagen, sondern auch noch die schriftliche Begründung dieser Klage. Am 29. Dezember gibt es Gelegenheit zur Übersetzung. Was taucht in der Anhörung im Asylschnellverfahren nicht auf, durchgeführt in Offenburg in der Kaserne? Warum hat der Anhörer, ein Herr Twarock, nicht nach Verfolgungsgründen gefragt? Und weil Flüchtlinge denken, dass sie nicht gefragt werden, wenn sie nicht gefragt werden, so müssten sie dazu auch nichts erwähnen, zumal es ihnen bei den erfolglosen Bemühungen im Asylverfahren den Antrag durchzukriegen auch ein Anliegen sein muss, sich bei der zwangsläufigen Rückkehr in ihr Herkunftsland nicht alle weiteren Lebensmöglichkeiten zu verbauen. Also wird ein Teil notwendiger Gründe im Asylverfahren erst gar nicht erzählt. Man weiß ja bei der deutschen Bürokratie, zu Recht übrigens, nie so genau. Am 30. Dezember kapituliert das rumänische Ehepaar. Der Druck, der auf ihnen lastet, die fast 100%ige Nicht-Erfolgsaussicht, die schlechte Verständigung, die zwangsweise Fristsetzung beim Weihnachtsgeschenk, die Kälte und Deutschheit im Kaltland setzen ihnen zu. Ein letztes Mal gehen sie zum Sozialamt, um immerhin noch für den Monat Januar Geld abzuholen. Und verschwinden. So ein Rückblick nicht auf ein ganzes Jahr, sondern nur auf ein paar Tage. So ein Rückblick ist anstrengend und leicht zugleich. Wir befinden uns am Anfang, zurückversetzt. Erinnert an die eigene Scheiße, an das eigene Verhältnis zu eben dieser Scheiße. Ein Blick leicht über den Dingen stehend unverantwortlich, erleichternd oder etwa auf der Suche nach dem Eingriff ins Geschehen? Dazwischen passt eine Meldung, die aus Stuttgart kommt. Kein Blick zurück, sondern einer nach vorn. Frieda Birzele wirft einen Blick voraus. 6-Wochen-Modell zeigt erste Erfolge in seinem Bericht zum Bezirksstellenkonzept der Landesregierung Baden-Württemberg. Voll arbeitsfähig ist inzwischen das Bezirkslager in Reutlingen. Die Bearbeitungszeit, so Birzele, betrage durchschnittlich nur noch 10 Wochen und wenn das Gericht wegfällt, sogar nur noch 6 Wochen. Nur 15% der Entscheidungen werden überhaupt noch angefochten beim Gericht. Die Anzahl von Flüchtlingen aus Rumänien sei deutlich gesunken. Wir hörten es eben am Beispiel, wie reibungslos das funktioniert. Da in den letzten Wochen verstärkt Flüchtlinge auch aus Algerien eintreffen, sollte man, so Birzele, hier gleich einen Riegel vorschieben. Eine Sogwirkung dürfe nicht entstehen. Die Badische Zeitung berichtete ja im Weihnachtsteil über eine algerische Familie. Sie berichtete allerdings nicht, dass zur Weihnachtsfeier in der Vauban-Kaserne Zugang für Freunde der Flüchtlinge ausgeschlossen war. Nunmehr will der Innenminister aus Stuttgart den nächsten Schritt machen. Eine Ermittlungsgruppe Asyl soll arbeitsfähig werden, bereits zum 15. Dezember in Karlsruhe eingerichtet. Ihre Aufgaben laut Birzele:
Ermittlungsverfahren zur Aufdeckung von Mehrfachanträgen einzuleiten und abzuschließen, bevor die Asylbewerber von der ZAST und den Bezirksstellen auf andere Unterkünfte verteilt werden. Die Ausländerbehörde der Stadt Karlsruhe bei den begleitenden Vollzugsmaßnahmen zu unterstützen, zum Beispiel erkennungsdienstliche Behandlung, Durchsuchung von Kfz und Gepäckstücken zum Auffinden von Ausweispapieren oder Aufenthaltsgestattungen, die Zusammenarbeit mit anderen Polizeidienststellen, zum Beispiel BKA, Bundeskriminalamt, und anderen Behörden, zum Beispiel Sozialämtern, zu koordinieren sowie Amts- und Vollzugshilfe zu leisten. An Tagen mit Spitzenbelastungen die Ausländerbehörde der Stadt Karlsruhe bei ED-Behandlungen zu unterstützen.
Überdies soll die Polizei im Umfeld der Bezirkslager verstärkt werden. Die umliegenden Anwohner und Anwohnerinnen sollten vor Straftaten und Flüchtlingen somit geschützt werden. Der Gartenzwerg im Vorgarten soll also stehen bleiben. Die Aufgabe dieser Präsenz von Bullen?
Sie sollen unter anderem Kraftfahrzeuge von Asylbewerbern überprüfen und durchsuchen, Identitätspapiere und Aufenthaltsgestattungen kontrollieren, sowie insgesamt die Streifentätigkeit in der Umgebung von Ladengeschäften intensivieren. Von den verstärkten Kontrollen erhofft sich die Polizei auch mehr verwertbare Hinweise auf Schleuserkriminalität.
Der Zweck der ganzen Übung wird dann noch in einem allerletzten Zitat von Frieda Birzele sehr deutlich.
Mit dem Sofortprogramm Asyl habe man nun zudem ein Instrument zur Hand, um die Sicherheit im Umfeld der ZAST und der Bezirksstellen für Asyl zu verbessern. Das Sofortprogramm Asyl leiste damit zugleich einen wichtigen Beitrag, um die Akzeptanz des Grundrechts aufs Asyl bei der Bevölkerung zu sichern.
Ihr hört das Tagesinfo vom 31. Dezember 1992.
Solche Meldungen werden uns also auch im neuen Jahr beschäftigen und auch die nun folgenden und hoffentlich zum energischen Eingreifen veranlassen. Immer wieder werden jüdische Friedhöfe geschändet, immer wieder werden Behinderte angegriffen. Auffallend viele Angriffe auf jüdische Friedhöfe erfolgen im Elsass, wobei sich die Analytiker darum streiten, ob es dabei sich um rassistische Angriffe handelt oder es um politische Motive geht. Weder wissen wir mal wieder, wo genau die feine Differenzierung liegen soll, wenn es um entweder oder geht, noch wissen wir, ob damit ein Friedhof weniger zerstört worden wäre. Die jüdische Gemeinde in Straßburg ist die größte in Frankreich. Etwa 20.000 jüdische Menschen leben in der Region Elsass, verglichen mit nur noch 35.000 jüdischen Menschen in Deutschland. 193 Grabsteine wurden zerstört im August. Anfang Dezember wurde die Synagoge in Straßburg verwüstet. Und jetzt vor kurzem wurden Friedhofssteine mit Hinweis auf die Deportation der Palästinenser aus Israel markiert. Alles ein Angriff auf jüdische Kultur, auf jüdische Identität. Ein Angriff auf dem Hintergrund der Zerstörung jüdischen Lebens in Europa.
Dies ist ein Angriffsziel von neofaschistischen Kreisen. Ein weiterer Angriff dieser Gruppierungen trifft immer deutlicher die Behinderten. Immer häufiger und brutaler werden die Angriffe, so stellten Behindertenverbände kürzlich fest. Alte und Schwerbehinderte werden Opfer des Terrors, dies ausgerechnet zum Ende der Dekade der Behinderten, die von der UN ausgerufen worden war. Vernichtung unwerten Lebens, diese Nazi-Parole greift auch heute wieder stärker um sich. Wachsende Ablehnungen und verletzende Äußerungen, das sei schon fast kaum zu erwähnen. Das Motto wird deutlicher. Wer weniger leisten kann, ist auch weniger wert. Dem muss entschieden entgegengetreten werden, meinte der Präsident des Diakonischen Werkes. Erstmals heute wieder, so der Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte, wird eine Kosten-Nutzen-Analyse offen angestellt. Es werde über den Wert oder Unwert der Behinderten diskutiert, nachdem ideologische Wortführer wie der australische sogenannte Ethiker Singer diese Diskussion angestoßen habe. Es finden sich wieder genügend Menschen, die sich die Ausführung der ideologischen Erörterung zum Ziel setzen. Auch dies wird also kein schlechter Scherz bleiben, der uns im Traum erwischte. Es ist Realität in den 90er Jahren.
Aber auch einen kleinen positiven Lichtblick geben. Wir bekamen die Information über die Tatsache, dass in Heidelberg eine Kirchengemeinde Flüchtlingen Kirchenasyl gewährt hat. Also haben wir versucht, einmal dort nachzufragen. Der Pfarrer der Gemeinde gab Auskunft. Eine Kirchengemeinde in Heidelberg hat einer Familie aus Kurdistan, Türkei, Asyl gewährt gegen die Abschiebung, das sogenannte Kirchenasyl. Sie sind der Pfarrer dieser Gemeinde. Was ist Ihre Motivlage gewesen, dieser Familie Asyl zu gewähren?
Auf uns kam der Heidelberger Asylarbeitskreis zu und hat uns gebeten, der Familie Kirchenasyl zu gewähren. Der Gesamtältestenkreis unserer Gemeinde, Heidelberg-Korbach, hat sich dann zu einer Sondersitzung getroffen und hat sich zu diesem einen Tagesordnungspunkt 2 Stunden Zeit genommen. Und der Hauptgrund war eigentlich, dass uns einsichtig gemacht wurde, dass der Familie, vor allem dem Ehemann, Herrn Karakusch, in der Türkei Folter droht. Er wurde bereits gefoltert. Das war mit ein Grund, warum er dann ausgereist ist und hier Asyl beantragt hat. Und wir können als Kirchengemeinde, als Christen eigentlich nicht zulassen, dass jemand abgeschoben wird, dem mit großer Wahrscheinlichkeit in der Türkei Folter droht.
Sein Asylantrag war abgelehnt worden?
Der ist abgelehnt worden, ja.
Und mit welcher Begründung war er abgelehnt worden, wissen Sie das?
Das weiß ich, ja. Es war so, dass nach dem Karlsruher Modell eine Erstanhörung 1989, als die Familie hierher kam, erfolgte. Diese Anhörung dauerte ganze 35 Minuten. Mit Übersetzung kann man jetzt schon durch 2 teilen, dann sind es nur 17 Minuten. Wenn man dann die Fragen abzieht, dann wurde der Familie damals ganze 10 Minuten gewährt, ihre Gründe zu nennen. Die Familie hat, wie es ganz logisch ist, mit 1980 angefangen, denn die erste Verhaftung war kurz nach dem türkischen Militärputsch und wurde dann bei der Anhörung mehrmals unterbrochen und zur Eile gedrängt. Und so konnte Karakusch eigentlich nur noch von Druck reden, der ihm widerfahren ist, als bei der neuerlichen Verhaftung. Übrigens, unter diesem Protokoll steht dann der Satz, dass alle Gründe genannt werden konnten. Dieser Satz wurde nicht rückübersetzt, was sehr häufig nicht der Fall ist. Und als dann vor dem Verwaltungsgericht Herr Karakusch die Möglichkeit hatte, alles zu nennen, auch wie er gefoltert worden ist. Ich sage Ihnen das mal kurz. Man hat ihn also so an Petten aufgehängt, dass er nur mit den Zehenspitzen leicht den Erdboden berührte. Man hat ihn bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Man hat ihn an den Füßen mit Kopf nach unten aufgehängt und immer wieder verhört, vielleicht nachher noch zu den Gründen einiges. Und dann hat das Gericht gesagt, das sei ein sogenanntes, in Anführungszeichen, gesteigertes Vorbringen, und ein gesteigertes Vorbringen wäre immer unglaubwürdig.
Und dann ist dieser Asylantrag auch vom Verwaltungsgericht abgelehnt worden? Ist
abgelehnt worden, ja. Und dann sollte keine Duldung ermöglicht werden. Das hat ja die zentrale Ausländerbehörde in Karlsruhe bzw. Rastatt kann dies bestimmen. Und dann wurde zugestellt, dass die Abschiebung droht. Da bekommt die Familie eine Frist von 4 Wochen, um eventuell selbst in dieser Zeit auszureisen. Und was dann unseres Erachtens sehr hanebüchend war, das geschah übrigens einen Tag, nachdem unser Ältestenkreis dem Kirchenasyl zustimmte, war, dass die Familie viel zu früh abgeschoben werden sollte. Da war morgens um 5:30 die Polizei vor der Tür. Gott sei Dank konnten sie den ihnen bekannten katholischen Pfarrer aus dem Ort, in dem sie wohnten, hinzuziehen. Und dann musste die zentrale Ausländerbehörde zugeben, dass sie sich verrechnet hatten. Und da darf ich doch eigentlich ganz ironisch nachfragen, wenn jemand schon da einen Termin nicht richtig ausrechnen kann und man dann in der Lage ist, auch die Asylgründe richtig zu prüfen.
Sie gewähren als Kirchengemeinde nun erstmalig einer Familie, einer Flüchtlingsfamilie Asyl.
Wir in Heidelberg-Rohrbach zum ersten Mal. Ja.
Die Meinung der Kirche innerhalb der baden-württembergischen Landeskirche ist ja etwas umstritten oder gespalten.
Es gibt keine baden-württembergische Landeskirche.
Badische,
Sie korrigieren, ist die badische Landeskirche.
Richtig, ja.
Ich wüsste nicht, dass die umstritten sei. Ich habe innerhalb der Kirche bis jetzt von Kollegen und von Ältesten anderer Gemeinden nur positive Rückmeldungen bekommen. Man darf da darauf hinweisen, dass 1990 bereits, als die Lage noch nicht so schlimm war wie heute, allerdings schon sehr schlimm war, die Landessynode der evangelischen Landeskirche Baden die Politiker fast einstimmig aufforderte, einen Abschiebestopp von Kurden in die Türkei einzuleiten.
Die baden-württembergische Landesregierung hat durch ihren Innenminister zwar versucht, den Abschiebestopp aufrechtzuerhalten für kurdische Flüchtlinge aus der Türkei, allerdings auf Intervention des bundesdeutschen Innenministers ist dieser Abschiebestopp aufgehoben worden. Sie haben also nun trotz dieser Situation dieses Asyl gewährt.
Wir haben das gewährt, weil wir der Meinung sind, dass der Familie, da wiederhole ich mich jetzt, Haft und Folter droht, und weil wir wissen, dass trotz dieser Regelung, die wohl durch die Landesinnenminister zustande kam, das sind wohl 2 Länder, haben da gegen einen allgemeinen Abschiebestopp votiert, dass der Innenminister nach wie vor in Einzelfällen einen Abschiebestopp bzw. eine Duldung aussprechen kann.
Haben Sie ein Zeichen dafür, dass die Behörden auf Ihr Ersuchen eingehen?
Im Moment glauben wir, einige Zeichen zu haben. Ja, es ist jetzt der Termin ausgesetzt worden. Es wurde schriftlich durch einen Fax uns mitgeteilt, dass vorerst keine Abschiebung stattfinden wird, dass das Ganze nochmal vor das Verwaltungsgericht kommt. Wir haben aber die Hoffnung, dass es gar nicht mehr vor das Verwaltungsgericht braucht, denn wir versuchen, mit dem Innenministerium ins Gespräch zu kommen, haben jetzt mittlerweile auch schon 2000 Unterschriften vorliegen von Bürgern, die sich für die Familie Karakusch einsetzen, und hoffen sehr darauf, dass auch aus dem Innenministerium heraus der Familie dann Duldung gewährt wird, beziehungsweise dass das Innenministerium die zentrale Ausländerbehörde auffordert, die Duldung auszusprechen.
Mit den 2000 Unterschriften, die Sie gerade erwähnten, sprechen Sie auch die Reaktion der Öffentlichkeit an. Die ist dann überwiegend zustimmend, positiv, auch innerhalb der Gemeinde. Oder gibt es da Probleme?
Nein, in der Gemeinde gibt es keine Probleme. Es fast überwältigend zustimmend. Wir haben am vergangenen Montag ein Treffen gehabt, all derer, die bereit sind zu helfen. Da waren über 60 Leute da. Ich bekomme ganz, ganz viele Anrufe, positive Zuschriften. Es sind natürlich auch 3, 4 Negativaussagen dabei gewesen. Das sind aber, wenn man die 2, die pathologischen Charakter haben, wegzieht, ist eigentlich nur eine ernstzunehmende Frage im Raum gestanden. Und das lässt sich argumentativ meines Erachtens entkräftigen.
Zu hoffen wäre also, dass zu Beginn des neuen Jahres dort eine positive Regelung für diese Familie, aber auch vielleicht für andere kurdische Familien eintritt.
Dem kann ich nur zustimmen, ja.
So, ein Beispiel also aus Heidelberg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 31. Dezember 1992.
Beim Ausbau der Festung Europa haben die Regierenden 1992 noch rechtzeitig vor Öffnung der europäischen Binnengrenzen 93 schnelle und wichtige Erfolge bei der Abschottung von Flüchtlingen erreicht. Eine seit Jahren geführte sogenannte Asyldiskussion, bei der Flüchtlinge als Scheinasylanten, Schmarotzer oder anderes abwechselnd von Politiker verschiedener Couleur beschimpft werden, trägt Früchte und gießt immer wieder Öl ins Feuer von Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus, dessen Flamme 1992 im wiedervereinigten Deutschland, wie seit dem Faschismus nicht mehr, immer wieder auflodern und vernichtende Brände schlagen. Hier nur einige Schlagzeilen aus dem Jahr 92.
Eine Infosumfrage. Fast jeder dritte Deutsche gibt den Juden Mitschuld an der Nazi-Verfolgung.
In Wuppertal verprügeln Skinheads den 53-jährigen Karl-Hans Rohn, übergießen ihn mit Schnaps und zünden ihn an, weil sie ihn für einen Juden halten.
Die Zahl der in Deutschland lebenden Juden, die einen Auswanderungsantrag nach Israel stellen, steigt um mehr als das Doppelte.
Zitat: Wir haben die Hoffnung verloren, dass Sie und Ihre Regierung einen Schutz gegen den Rechtsextremismus bieten können. Ich teile Ihnen mit, dass nunmehr Juden in Deutschland dazu übergegangen sind, die Abwehr von Angriffen auf uns in die eigene Hände zu nehmen. Der jüdische Schriftsteller Ralf Giordano in einem Telegramm an den Bundeskanzler.
Politische Verfolgung allein ist noch kein Grund, Asyl zu gewähren. Schließlich wird auch die CSU politisch verfolgt von den Grünen und von der SPD. Otto Wiesheu, CSU.
Jeder dritte Lehrling und jeder fünfte Schüler in Ostdeutschland finden, dass die Deutschen schon immer die Größten waren.
Der 49-jährige Klaus-Dieter Klein wird im rheinland-pfälzischen Bad Breisig von 2 17-jährigen Skinheads niedergestochen und totgetrampelt.
Man kann keineswegs von einem Anstieg der Ausländerfeindlichkeit sprechen, behauptet das Statistische Bundesamt am 30. Juni in seinem Datenreport 92.
Wenn Streibel und Stoiber wüssten, wie viele Leute aus der CSU inzwischen Kontakt zu uns suchen, dann hätten sie schlaflose Nächte, sagte Franz Schönhuber. Und zwar hohe, ja die höchsten CSU-Leute.
Der 24-jährige Irenoitsch Stzderski wird im thüringischen Stotternheim von 2 Skinheads zu Tode getreten.
Um den Druck in der Asyldiskussion aufrechtzuerhalten, empfiehlt CDU-Generalsekretär Volker Rühe in einem Koalitionsgespräch, solle man frei werdende Kasernen nicht für die Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung stellen.
Peter Gauweiler: Wen stört, dass die mit den 68ern begonnene Verlinkung unserer Gesellschaft immer noch fortgesetzt wird? Nach all dem Furchtbaren, was man von den Linken jetzt weiß und was sie der Menschheit angetan haben, der ist nicht rechtsextrem, sondern im Gegenteil höchst klarsichtig.
Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Ignaz Bubis, besucht Rostock und wird vom Lokalpolitiker Karl-Heinz Schmidt gefragt, Ist nicht Israel Ihre Heimat?
Eine Bremer Polizeiwache, in der vermutlich Asylbewerber von Polizisten misshandelt wurden, wird im Jahresbericht des UNO-Komitees gegen Folter erwähnt.
Der 35-jährige Franz Böhnisch wird in Koblenz von einem 23-jährigen Rechtsradikalen erschossen, der mit dem asozialen Pack aufräumen will.
Einige Aldi-Filialen weigern sich, von Asylbewerbern Wertgutscheine des Sozialamtes anzunehmen.
Flüchtlinge aus Bosnien dürfen nur mit Visum nach Deutschland.
Mehrere hundert Rechtsradikale, Fremdenhasser und ihre Sympathisanten greifen die von 200 Menschen bewohnte zentrale Asylbewerberstelle von Mecklenburg-Vorpommern im Rostocker Neubauviertel Lichtenhagen an. Das tun sie 5 aufeinanderfolgende Nächte lang und vor Tausenden von beifallspendenden Schaulustigen. Und ohne von der Polizei wirkungsvoll daran gehindert zu werden, selbst dann, als sie ein benachbartes Quartier vietnamesischer Gastarbeiter mit Molotow-Cocktails in Brand setzen. Wir könnten jetzt noch Stunden mit Beispielen weitermachen. Was gab es in Freiburg vor etwa einem Jahr? Baden-Württemberg war vor einem Jahr, war klar, ist Vorreiter vom noch nicht zum Gesetz gewordenen sogenannten Asylkompromiss und Pläne zur Errichtung von staatlichen Sammellagern zum Schnellverfahren, dies wird bekannt. Der Merzhauser Bürgermeister und Präsident des Gemeindetages Dammert fordert genau dieses, als die Zuweisungsquote von 7,5 Promille auf 9,5 Promille erhöht werden soll. Das Petitionsrecht für Asylsuchende wird faktisch ausgehöhlt. Widerstand gegen das Sammellager am Flughafen in Freiburg wird laut. Pläne zur Errichtung einer Bezirksstelle in den Vauban-Kasernen bestätigen sich. Herr Eirich ist verantwortlicher Referatsleiter beim Regierungspräsidium Freiburg. Es gibt ein erstes landesweites Treffen gegen Bezirkslager und Schnellverfahren in Freiburg. Anfang Januar gibt es eine Demo von Flüchtlingen und Unterstützerinnen gegen Pläne zur Verschubung in die ehemalige DDR. Das sind nur einige Beispiele. Immer wieder gab es natürlich Widerstand gegen Abschiebungen, Öffentlichkeitsarbeit, Versuche, den Widerstand zu verbreitern. Viel Arbeit, kaum sichtbarer Erfolg. Nichtsdestotrotz wird weitergemacht. Wir wollen an dieser Stelle darauf hinweisen, dass sich die Saga auch an diesem Freitag trifft, um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum die Saga, das ist das Südbadische Bündnis gegen Abschiebungen, um 20 Uhr, wie gesagt, im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54.
Kein Zweifel also, die politischen Verhältnisse haben ausgerechnet vielleicht im letzten Jahr eine Zuspitzung erfahren, die vor Jahreswende nicht für möglich gehalten wurde. Die politische Opposition in der bundesrepublikanischen Wirklichkeit hat an Substanz, an prägender Parteinahme, an Relevanz überhaupt verloren. Weniger eine unerwartete Entwicklung hat der bourgeoise Teil dieser Gesellschaft genommen. Von ihnen ist nur das zu erwarten, was sie auch im letzten Jahr wieder teuflisch gut zu machen versuchten. Die Profite einstreichen, die weltoffene Gesellschaft verkünden und die Sündenböcke-Theorie bis in den letzten Winkel der Republik umsetzen. Keine Überraschung, also keine unerwartete Wende. Mag sein, dass Ihnen die Toten aus den rassistischen und neofaschistischen Angriffen der letzten Zeit ein wenig auf den guten Appetit schlugen, Ihnen die Profite im Ausland gefährdet erscheinen lassen, aber auch das wäre nur das einzige Motiv, was dieser schlechten Gesellschaft auf den Keks geht. Deutschland ist ein weltoffenes, tolerantes Land und das soll so bleiben. Originalton aus dem letzten Papier großer Koalitionsstrategen, als sie dabei waren, den Artikel 16 aus dem Grundgesetz zu unterlaufen, um auch den allerletzten Erinnerungsfaden an die Flüchtlinge der Nazizeit zu zerschneiden. Weltoffen, tolerant und das soll so bleiben. Also wird von dieser Seite auch nichts anderes kommen werden. Wer darauf hofft, der gibt sich selbst auf. Schwieriger ist dagegen, wie schon erwähnt, die marginale Position der gesellschaftlichen Opposition in diesem Metropolenland. Dass diese Opposition von oben nicht gehätschelt wird, ist nicht zu kritisieren. Das gehört zum Einmaleins dazu. Dass sie, und damit auch wir, es in diesem letzten Jahr noch weniger geschafft haben, die politische Bedeutungslosigkeit zu durchbrechen, Kraft und Zuversicht auszustrahlen und Gegenpunkte zu bilden, das geht auf das Konto eigener Fehler und Perspektivlosigkeiten. Diese im Einzelnen aufzuzählen, ist hier gar nicht ausreichend Platz. Dazu kann ja das nächste Jahr ausreichend dann Platz bieten. Immerhin ist der Eindruck so abwegig, dass die Scheiße nicht noch dicker kommt. Alles nur Übergangsetappen zu einem nationalistischen, neofaschistischen Dschungelkrieg, unübersichtlich, undurchsichtig, den Verteilungskampf noch mehr anheizend und mit noch mehr Scheinheiligkeit von Weltoffenheit und Toleranz. Wer eigentlich gibt die Garantie für ein Ende dieser Entwicklung? Doch wohl nicht die Kerzenstaffetten in München oder rund um den Bodensee? Das ist doch eher ein hilfloser Ausdruck eigener Ohnmacht als ein kraftvolles Entgegenstehen und Aufrechtgehen. Jeder Depp bis hin zu den letzten Burschenschaften hat inzwischen erkannt, dass sie auch einmal ein Flugblatt drucken müssen gegen Hass und Terror und für ihr Mitgefühl, um im gleichen Atemzug Propaganda für ihren Haufen zu machen und es als völlig normal zu betrachten, dass ihr Haufen die Grundlage für das Deutschtum und den alten Herrenmenschen legt. Aber regen wir uns nicht auf über die Idioten von der zukünftigen sogenannten Elite. Circa 30% aller Jurastudis und aus der Medizin sind ja inzwischen in solchen Burschenschaftshaufen. Also weniger Empörung über dieses, als vielmehr ein Blick in den Haufen, aus dem heraus gerade diese Sendung läuft. Man mag unterschiedlicher Ansicht darüber sein, ob das Radio, frei und unkommerziell, wie es sich nennt, noch eine nennenswerte Relevanz hat an Gegeninformation, an praktischer Nützlichkeit, an Bezug zu den Antis im Radio-Selbstverständnis, vom Anti-Imperialismus bis zum Antisexismus. Einige scheinen ja zu meinen, nur weil der anti-imperialistische Kampf nicht mehr zu glorreichen Meldungen Anlass gibt, es gebe damit auch keinen Imperialismus mehr. Und folglich füllen sie die Stunden mit Erörterungen über die vorletzten Belanglosigkeiten aus dem spannenden, lustvollen Leben der Underground-Szene. Immer wichtig, immer für einen dummen Spruch gut. Neue deutsche Befindlichkeit, die die Form aus dem Inhalt trennt, die die letzte, abgestürzte Nacht in cool souveräner Manier zum neuen Inhalt verklärt und am besten gleich die vakuumverpackte Leere zum neuen Hit aufbauen will. Aber von derartigen, der politischen Zeitgeschichte enthobenen Belanglosigkeiten einmal abgesehen, das ganze Projekt ist längst an den Rand der politischen Bedeutungslosigkeit gerückt. Schlimmer noch, Faschismus im Radio. Am 8. März des letzten Jahres, also doch ein kleiner Rückblick, wird von Frauen im und um das Radio gesagt, dass an diesem Tag Mann um Mann im Sender nichts zu suchen habe. Genau dieser kleine Schritt ist einigen Männern es wert, den mannlosen Raum mit ihren Sprüchen zu garnieren, von Nazizeichen bis zu faschistischen und sexistischen Sprüchen. Schon früher waren ja Parolen von Heil Hitler im Radiostudio aufgetaucht, für die ganz bestimmt nicht die Breisgau-Front der Neonazis verantwortlich gemacht werden kann. Letztlich geht es dann noch deutlicher zur Sache. Irgendwann im November, vor ein paar Wochen also erst, wird ein Flugblatt auf den Infotisch des Radios Dreieckland gelegt, in dem es nur so hagelt von faschistischen Sprüchen. Zitat: Verbranntes Fleisch, Dunkelheit, ein helles Licht, es ist soweit. Und Dachau lebt, steht direkt darunter. Nazi-Zeichen zuhauf, eine Message also für die Inforedaktion. So steht es auf dem Papier. Das Ding kann nur aus dem Radio selbst, aus dem engeren Umkreis desselben kommen. So viel ist sicher. Aber es passiert nichts. Es ist nicht einmal allen bekannt. Das verstärkt ganz sicherlich nicht den Eindruck, Radio als Gegeninformation, als Gegenpol gegen rechten Dreck. Es verstärkt vielmehr das Gefühl, dass wir hier auch in dieser Stunde nicht besonders viel bewirken. Geredet wird ohnehin schon sehr zu viel, ohne dass es zu wirklichen Konsequenzen führt. Der linken Selbstbemitleidung wollen wir ohnehin kein Wort verschenken. Die schönen Absichten verkleidet in noch schöneren Worten, allein es geschieht nichts Weltveränderndes. Aber ein kleiner Sprung zum Schluss, und da haben wir ihn wieder, den alten Marx. Viele haben die Welt nur verschieden interpretiert, aber, so meinte er, es komme darauf an, sie zu verändern.
Ihr hört das Tagesinfo vom 31. Dezember 1992.
Noch ein kleiner Beitrag zu El Salvador. Land im Übergang, aber im Übergang zu was? Vor ein paar Tagen wurde in Anwesenheit von diplomatischen Vertretern, selbst Boutros Ghali von der UN war gekommen, das offizielle Ende des seit 10 Jahren bestehenden Bürgerkriegs gemeldet. Ein Festakt im Stadion von San Salvador. Aber ein Festakt, der nicht nur die Friedensperiode einläutete. 10 Jahre Krieg, 75.000 Tote in dieser Zeit, eine stärker gewordene Widerstandsbewegung, die militärisch den Vertretern der Großbourgeoisie in diesem kleinen Land sehr zusetzte, so sehr, dass schließlich, auf Drängen der USA, ein Waffenstillstand geschlossen wurde, der jetzt in die Periode der politischen Entwicklung übergehen soll. Die letzten Truppenbestände der Guerilla wurden aufgelöst, auch die gefürchteten Spezialkommandos der Gegenseite sollen verschwinden. Ob sie nur in einem anderen Teil der jetzigen Ordnungskräfte integriert werden, das wird sich dann zeigen. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass die Bourgeoisie sich nicht kampflos der Bevölkerung ergeben wird. Die nächste Runde des Kampfes hat also begonnen. Von diesen Feierlichkeiten aus San Salvador ein paar Eindrücke eines Mitglieds vom Zentralamerika-Sekretariat aus Zürich, der zu der Zeit im Land anwesend war. Zitate aus seinem Bericht.
Einen Höhepunkt erreichte die verbale Auseinandersetzung bei der ausgezeichneten Rede des Kommandanten Tafik Andal, der präzise festhielt, warum die Fremdentruppenauflösung keine Niederlage, sondern den Übergang zu einer neuen Kampfphase für die politische und sozioökonomische Demokratisierung des Landes darstellte. Schwerpunkte: die weitgehende Auflösung der Aufstandsbekämpfungsapparate, der Armee, deren kommende Säuberung, die neue Polizei mit Fremdenkontingenten, der im Januar anstehende Bericht der Wahrheitskommission über Menschenrechtsverbrechen, der Beginn einer Landreform, konstitutionelle Reformen, unter anderem die lautstarke Empörung. Entschuldigung, die lautstarke Empörung der politischen, der anwesenden Oligarchie samt Fußtruppen bei der Verdankung der Solidarität durch den Frente Sandinista und Kuba, wiederholt vorgetragen, hat kaum erstaunt. Hingegen kam es zu einem geradezu absurden, aber klärenden Moment der Wahrheit, als Schaffig den Dank der Fremde an Erzbischof Rivera y Damas, die massakrierten Priester und die Jesuitenpatres aussprach. Die Arena-Gemeinde konnte nicht anders, als die Erwähnten auszupfeifen. Eine Manifestation faschistischen Hasses, den die aufgescheuchten Ministerialbeamten nur schwer eindämmen konnten. Dass immerhin nicht auf einer Parteiveranstaltung in der Provinz, sondern in Anwesenheit von massenhafter internationaler Prominenz. Eine für die Einheit des Fremden bestimmt nützliche Erfahrung. Diese Rechte massakriert nicht, weil sie nicht kann, nicht, weil sie nicht möchte. Nicht zufällig, erinnerte Schaffig, jene, die uns jetzt dezimieren wollen, daran, dass wir den bewaffneten Kampf angefangen haben, ohne über eine einzige Waffe zu verfügen.
Der politische Kampf hat also begonnen. Dabei werden wohl auch die Waffen wiederum eine wesentliche Rolle spielen. Der Chef der UNO-Truppe im Land sprach bereits von der Gefahr eines schmutzigen Krieges und der Verwendung der von der Armee an sogenannte private Sicherheitsdienste verteilte Waffen, die immer noch nicht eingezogen worden sind. Auch der Erzbischof hatte in letzter Zeit erneut Morddrohungen erhalten. Noch einmal ein kleiner Auszug aus dem Bericht aus San Salvador.
Cristiani hat sich heute zum Zugeständnis bequemt, dass mit dem künftigen Einsammeln der erwähnten Armeewaffen in Privathand nicht die Streitkräfte, sondern die Polizei, das heißt demnächst die neue Polizei, beauftragt werde. Trotz zu erwartenden Phänomenen des schmutzigen Krieges scheint die Rechnung des FMLN aufzugehen. Ein langsames, aber sicheres Verlagern der Auseinandersetzung vom militärischen Level weg hin auf die Ebene sozialer, politischer und ökonomischer Machtkämpfe. Der Wahlkampf 94 hat begonnen, mit einem dramatisch anderen Hintergrund als dem, den wir mit Wahlen assoziieren. Auch wenn die Weltpresse am heutigen Tag jubelnd vom erfolgreichen Flug einer kubanischen Maschine nach Miami berichtet, wobei 50 kubanische Staatsbürger Asyl begehrten und auch bekommen werden, verschweigen sie, dass KubanerInnen, die Verwandte in Miami besuchen und dort bleiben wollen, kein Asyl bekommen. Nur Flüchtende zu Flugzeug oder Boot, die werbeträchtig, aufsehenerregend dem Sozialismus den Rücken kehren, werden mit offenen Armen aufgenommen. Verschwiegen wird natürlich auch, dass die Tore der USA, ähnlich wie in Europa, für politische und Elendsflüchtlinge aus Restlateinamerika geschlossen sind. Die 3 Meter hohe Betonmauer an der Grenze zu Mexiko dürfte bekannt sein. Die Badische Zeitung veröffentlichte am 15.12. unter der Überschrift »Viele Kinder sterben schon bei der Geburt« neue Zahlen des Kinderhilfswerks UNICEF über das Ausmaß des Elends in Lateinamerika. Nach dieser Statistik sterben auf dem Subkontinent 52 von 1000 Kindern schon bei der Geburt. 69 von 1000 Kindern erleben nicht mehr ihren 5. Geburtstag. 15% der Minderjährigen zeigen schwere Anzeichen von Unterernährung. 50% schließen nicht die 6-jährige Grundschule ab. Während Kuba sowie Trinidad und Tobago in nahezu allen Bereichen Spitzenwerte einnehmen, sind die Bedingungen auf Haiti nach den Untersuchungen der UNICEF insgesamt am schlechtesten. Die geringste Säuglichkeitssterblichkeit, 11 von 1000, gibt es auf Kuba. Auf der anderen Seite versucht die USA im Schulterschluss mit zum Beispiel der Bundesregierung, die kubanische Regierung und die kubanische Revolution durch systematisches Aushungern der Bevölkerung zu stürzen. Seit Kuba seinen Außenhandel nicht mehr mit der ehemaligen UdSSR und dem Ostblock, dort vor allem mit der DDR, betreiben kann, ist die Insel völlig auf den Weltmarkt, der bekanntermaßen keine gerechten Preise kennt, angewiesen. Und dadurch auch auf Devisen. Die kubanische Regierung macht derzeit äußerste Anstrengungen, ausländisches Kapital ins Land zu holen, auch wenn dies vielleicht Widersprüchlichkeiten mit sich bringt. Die sozialistischen Errungenschaften jedenfalls sollen nicht aufgegeben werden. So sagte kürzlich der kubanische Ökonom Miguel Figueras auf einer Veranstaltung in der Schweiz, Zitat, wir denken nicht daran, das Gesundheitssystem, das Erziehungssystem, das Wohnungssystem zu privatisieren. Einen Einblick in die aktuelle Situation und Stimmungslage auf Kuba gibt uns in Havanna Deborah Ascuy Carrillo, die einige vielleicht schon kennen von einer Veranstaltungsrundreise Ende dieses Jahres in der BRD.
Ihr hört das Tagesinfo vom 31. Dezember 1992.
Kuba befindet sich immer noch in der Periode Especial. 1993 soll es noch härter werden, hat gesagt. Was bedeutet das jetzt für das Alltagsleben der kubanischen Bevölkerung?
Ja, also wie du schon richtig sagtest, 1993 soll noch härter, noch schwieriger werden, weil wir ab 1993 hauptsächlich erstens das Erdöl kaufen werden müssen, und zwar auf einem Preis von eine Tonne kostet 8 Millionen Dollar. Und das natürlich auf dem Weltmarkt, und in dem Sinne ist es so, dass wir natürlich für die 8 Millionen Dollar, die wir für Tonne produzieren müssen, müssen wir Zuckerrohr produzieren. Und der Zuckerrohr, eine Tonne Zuckerrohr kostet auf dem Weltmarkt 12 Cent. Also wir werden es nicht schaffen. Und natürlich von dem Erdöl hängt auch die Versorgung ab. Denn man braucht Erdöl für den Strom, für die Landwirtschaft, für alles. Ne? In dem Sinne wird es so aussehen, dass jetzt, wo geplant ist, dass es Stromausfall gibt, jede Woche, also es ist eingeteilt, die verschiedenen Bezirke, und Unterbezirke, die täglich 3 Stunden Stromausfall haben, werden wahrscheinlich 8 Stunden Stromausfall haben müssen, weil wir immer noch die medizinische Versorgung, die Schule bzw. die Universität muss weiterlaufen. Ne?
Das wird aufrechterhalten.
Ja, es wird, soll aufrechterhalten werden, und dazu braucht man Benzin, braucht man Strom. Und es ist für uns wichtiger, dass alle Krankenhäuser funktionieren, dass alle Schulen funktionieren, als dass man zu Hause 8 Stunden Stromausfall hat. Was bedeutet das? Das hört sich so schön idealistisch, theoretisch gut an, aber das bringt Folgen für die Bevölkerung, in dem Sinne, weil nicht alle das gleich verarbeiten. Das heißt also, nicht jeder hat das Bewusstsein und sagt, ja, für mich ist es wichtiger, dass alle Krankenhäuser funktionieren und alle Schulen bzw. Universitäten, als bei mir, dass ich zu Hause 8 Stunden Stromausfall habe. Und in dem Sinne wird es sehr schwer sein, weil erstens die Versorgung schlechter geworden ist und schlechter wird. Das heißt also die Lebensmittelversorgung. Natürlich verhungern wir nicht, aber das Niveau, das wir vor 2 Jahren haben, beziehungsweise dieses Jahr in Bezug auf 1989, wird etwas sinken. Klar, es wird ein sehr hartes Jahr, 93, aber wir werden es schaffen, wir werden vorübergehen, es wird vorübergehen und so. Und das Wichtigste ist, dass wir arbeiten müssen und dass man die Kraft also benutzt, um das zu überschreiten. Ne? Das hängt von der Organisation ab, das hängt auch von Sachen ab, die abhängig sind vom Bewusstsein der Leute. Das heißt also, man muss mehr arbeiten, man muss sich einsparen, man muss versuchen, sich das Leben einzusparen, mit dem Nötigsten zu leben. Und das ist natürlich schwer für ein Land, der in den letzten 15 Jahren sehr gut gelebt hat, verglichen mit Lateinamerika. Immer noch, trotz der Schwierigkeiten, die wir 93 haben werden, sieht die Lage nicht so aus wie Lateinamerika. Aber natürlich, viele Jugendliche können das nicht bearbeiten. Warum? Weil sie sagen, naja, ich bin noch nie in Lateinamerika gewesen. Und sie denken, dass Lateinamerika schön aussieht, in Anführungsstrichen, und dass die Lage dort schön aussieht. Und das entspricht nicht der Wirklichkeit. Das ist Lateinamerika, ist sehr schwer, die Situation. Natürlich muss man Kraft holen von innen. Ja? Und das Wichtigste ist, dass die Menschen immer noch, trotz den Schwierigkeiten, die wirklich sehr schwer sind, haben die Leute noch einen Optimismus des Lebens. Ja? Zumindest haben sie einen Optimismus des Träumens. Und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Denn wenn man diese Fähigkeit verliert, zu träumen, bringt man sich um. Ne? Und das macht das kubanische Volk. Das hast du ja auch gesehen, dass die Leute immer noch singen und tanzen und so. Und ich finde, das ist eine Sache, die uns Kraft gibt. Ne? Die Leute wissen unbewusst, aus dem Bewussten, wenn es wie ein Spiel sich anhört, dass die Lage, also das, was wir geschafft haben, besser ist, humaner ist als in Lateinamerika. Ja. Aber natürlich ist es sehr schwer, jeden Tag im alltäglichen Leben, wenn Öl fällt, zum Kochen, wenn Gas fällt, zum Kochen, wenn Strom fällt und so weiter und so fort, die Probleme, die wir haben. Wenn wir 5 Stunden anstehen müssen für die Schlange, das zu bearbeiten, zu sagen, ja, pass mal auf, die Kinder in Lateinamerika, beziehungsweise die Leute in Lateinamerika, die Menschen in Lateinamerika, geht es schlechter. Aber da muss man beweisen, dass man bewusster ist und dass man die Kraft hat. Und das ist, vor dieser Aufgabe stehen wir. Klar, mit dem Plan Alimentario gibt es Verbesserungen. Jetzt kommt die Ernte, jetzt gibt es mehr im Markt, zum Glück. Es gibt mehr, hast du sicherlich gesehen, Kraut, Tomaten, Kartoffeln und so. Aber wir müssen uns organisieren. Wir müssen ökologisch denken. Und das ist sehr schwer, denn auch Kuba hat etwas nicht konsumiert wie beispielsweise in Europa. Aber wir haben konsumiert im Vergleich zu 1992. Und jetzt müssen wir alles verwenden. Alles verwenden. Und das ist wichtig auch noch. Aber viele Leute wollen das nicht sehen, beziehungsweise wollen das nicht beachten. Und ich finde, das ist wichtig, das zu beachten. Und das ist schon auch für uns sozusagen eine Lehre, weil wir dann später die Fähigkeit haben werden, sparsamer umgehen und so. Aber klar, es ist sehr schwer. Was anderes kann ich dir nicht sagen.
Meinst du, dass die Periode trotz der Blockade vorübergeht?
Trotzdem, ja. Ich finde, die spezielle Periode hängt von vielen Faktoren ab. Erstens, objektiv gesehen, von der Blockade, die USA von Anfang der Revolution gegen Kuba gestellt hat. Es hängt auch von inneren Faktoren ab, dass wir aus unserer Mentalität, ne, dadurch, dass wir gut gelebt haben, mit wenig arbeiten. Denn ich habe das auch in Deutschland gesehen, auf der Tournee, dass die Leute wirklich sehr hart arbeiten. Die Leute leben gut. Also wie man hier in Kuba arbeitet, durchschnittlich. Ich will nicht meinen, die Arbeiter, die richtigen Arbeiter, die beispielsweise die Maurer, Bauarbeiter, was anderes, oder Landarbeiter, sondern die Angestellten, ne? Die arbeiten nicht so richtig. Und das sind Faktoren, die diese spezielle Periode beeinflussen. Warum? Warum sind wir jetzt in der Lage, uns selbst zu versorgen? Das heißt, zwischen Plan Alimentario, und warum haben wir das nicht vor 10 Jahren gesehen? Wir haben geträumt, muss ich sagen. Und das sind innere Faktoren. Aber die spezielle Periode wird vorübergehen aus einer, meiner Meinung nach, aus einer Hinsicht, die rauszusehen ist. Und zwar, dass der Mensch will immer besser leben. Und wir sind uns stets überzeugt, dass die Lage in Lateinamerika, die unsere Lage sein würde, wenn wir nicht Kuba hätten, sieht sehr schwer aus. Und ohne Optimismus. Und in dem Sinne wird man natürlich nach vorne gucken, nicht nach hinten. Und in dem Sinne müssen wir die spezielle Periode vorüber. Ja, aber das hängt von uns ab. Das hängt von unserer Arbeit ab. Ne? Das Wichtigste ist, dass die Leute die Kraft behalten. Aber das hängt immer davon ab, dass die Leute arbeiten. Und dass die Leute einen Fortschritt sehen, oder ja, Fortschritt, ja, einen Fortschritt sehen, und das müssen wir uns selbst aber natürlich wird das Bedarf schwer, weil es ist eine ganz andere Situation, und ich werde wahrscheinlich, ich weiß nicht, was mit mir passieren wird nächstes Jahr, ich werde wahrscheinlich in der FMC arbeiten, aber ich kann auch in der Landwirtschaft arbeiten. Aber ich finde, das ist wichtiger, denn man kann im Leben oder man muss im Leben wissen, was man will. Ne? Erstens, was man für Ziele hat. Und wenn man in der Lage ist, zu arbeiten, hart zu arbeiten, ich sage, ich arbeite 6 Jahre hart, ne? Aber das bleibt erhalten. Willkommen sein die 6 Jahre. Ne? Denn ich will nicht nach hinten, sondern ich will nach vorne. Ich will nach vorne gucken.
Ja, nicht nach hinten, sondern nach vorne gucken. In diesem Sinne beenden wir jetzt diesen Beitrag und spielen noch ein paar Takte Musik. Die kommt übrigens von der kubanischen Gruppe Las Anacaonas und das Stück heißt Lagrimas Negras.
Hinweise zum Schluss, pünktlich zum Jahresende dieses Jahres ist die Zeitung aus Freiburg, Ausbruch Nummer 38 erschienen, erhältlich in allen bekannten Verkaufsstellen, also gerade noch rechtzeitig für das neue Jahr, Ausbruch Nummer 38 erschienen für 3 Mark zu erhalten. Noch ein paar Daten, die vielleicht für den Januar von Bedeutung sein könnten. Am 10. Januar wird es eine Veranstaltung in Waldkirch-Kollnau geben, im Gasthaus Sonne. Eine Veranstaltung zum Prozess von Stefan Waldberg am 10. Januar abends 20 Uhr, ein Sonntagabend. Am 16. Januar in Staufen ein antirassistischer Aktionstag, den ganzen Tag über. Darüber wird vorher sicherlich hier nochmal im Radio Dreieckland berichtet werden. Und am 25. Januar lädt die linke Liste Friedensliste in Freiburg ein zu einem Ratschlag, zu einer Beratung, einem überparteilichen Ratschlag am 25. Januar abends um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße in Freiburg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 31. Dezember 1992.
Tja, wir wünschen euch jetzt zum Schluss noch einen schönen Abend, einen schönen Silvesterabend und ein gutes Erwachen morgen am 1.1.93.